10 Millionen Initiative sorgt in der politischen Mitte für Streit. Während praktisch alle grossen Parteien die SVP-Initiative ablehnen, gibt es vereinzelt Unterstützung aus der bürgerlichen Mitte. Droht eine bürgerliche Zerreissprobe? Experten fordern strengere Kontrollen für Senioren am Steuer. Bringt das mehr Sicherheit oder ist es eine Diskriminierung im Alter? Und die Lieferung der Patriot-Flugabwehrsysteme verzögert sich weiter und verteuert sich. Soll der Deal jetzt gestoppt werden oder sind sie unverzichtbar für die Sicherheit der Schweiz? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Meine Gäste sind die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr, der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Gandinas und Berner SP-Ständerätin Flavia Wasserfallen. Mein Name ist Patricia Zuber. Kommen wir zuerst zu Lust und Frust der Woche. Wie Millionen von Menschen hat auch mich das Schicksal des Wahl-Timi berührt, aber auch hässig gemacht. Seit gestern ist klar, der Timi ist tot. Man vermutet, dass sich das Tier in der Ostsee hat stranden lassen, um in Ruhe zu sterben. Aber nein, statt ihn in Würde sterben zu lassen, schleppt man ihn mit einer millionenteuren Rettungsaktion zurück ins offene Meer. Mit dem Fund des toten Timi findet die zum Teil absurde Geschichte ein Ende. Die Rettungsaktion zeigt eine Gesellschaft, die offenbar den Bezug zu der Natur völlig verloren hat. Bleibt zu hoffen, dass das Einzelschicksal des Timi die Aufmerksamkeit auf grössere Probleme lenkt, nämlich einen besseren Schutz für Wal und Delfin. Und die Lust der Woche ist die Vorfreude auf die nächste Woche. Ich verreise mit meiner Mami, nur wir zwei. Sie hat sich das schon lange gewünscht. Und nach doch einer über 40-jährigen Mutter-Tochter-Beziehung ist es doch an der Zeit, dass wir das mal machen. Ich freue mich auf Sonne, Meer und gute Gespräche. Und an alle Einbrecher, mein Mann, der ist daheim. Martin Gandinas, was hat dich gefreut, was geärgert?
Ja, ich durfte gestern dürfen als Präsident des Organisationskomitees des Eidgenössischen Schützenfest, das diesen Sommer in Chur stattfindet, auf Niederlenz im Aargau gehen und die jüngste Teilnehmerin und die erfahrenste oder älteste Teilnehmerin zu treffen mit einem Altersunterschied von 83 Jahren.
Wow.
Und das war wirklich eindrücklich, die zwei bei dem Fotoshooting zu sehen und zu sagen, da ist die ganz Breite von der Gesellschaft auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen, muss ich auch betonen in dieser Frauenrunde. Darum haben wir auch das zeigen, die Breite. Und nachher zum Weltmeister Nino Schurter auf Ilanz und seinem Abschlussfest vom Fanclub vom Breitensport zum grössten, zum Spitzensportler eigentlich, zu der Legende vom Mountainbike weltweit.
Und hat es auch noch Platz für Frust in dieser Woche bei dir?
Ja, gestern habe ich den Zug um 2 Minuten verpasst. Man ist ja stolz auf unser ÖV-System, aber ab und zu kommt es, glaube ich, bei allen vor. Wäre man froh, hätte der Zug auch 1-2 Minuten Verspätung, zumindest bei der Abfahrt.
Luxusproblem, oder? Ja. In der Schweiz. Diana Gutjahr, deine Freude, dein Ärger.
Ja, meine Freude von der Woche war, dass ich am Donnerstag am Auffahrtslauf war in St. Gallen. Das ist ja der grösste Laufevent in der Ostschweiz. Ich probiere eigentlich wirklich einmal pro Woche rennen zu gehen, so eine Stunde. Und dann melde ich mich für den Auffahrtslauf an, damit ich dann da sicher auch irgendwo ein Ziel habe, damit ich weiss, ob ich jede Woche gehe. Und es ist natürlich toll, wenn man mit 10'000 Läuferinnen und Läufern durch die Stadt St. Gallen durchrennen und etwa 25'000 Zuschauer hat es gehabt. Und wenn man natürlich am Schluss den Lauf noch auf 102 Stunden beendet, den Marathon. Wobei, nein, es war der Halbmarathon. Es war nur die Hälfte. Nein, dann ist es einfach etwas Schönes, wenn man sich immer so an Grenzen darf kommen vom Körper. Und ja, es war wirklich ein super tolles Erlebnis wieder. Und das Wetter hat ja zum Glück auch gestimmt, weil, ehrlich gesagt, bin ich auch ein schönes Wetterjogger. Da kommt schon noch ein bisschen dazu. Also von dort her, das wirklich meine Freude von der Woche gsi.
Okay. Und da bist du im Runners High gsi und gibt's da aber auch Lows in dieser Woche, wo du nicht so zufrieden bist?
Ja, ist auch im Sportbereich. Nächste Woche ist ja der Cup-Finale und wenn ich dann sehe, wie da die Leute auf die Tickets losrennen und kaufen und nach ein paar Stunden schon im Internet findest für total überteuerte Preise, dann regt mich das echt auf, weil das sollte es einfach nicht sein. Man sagt ja im Sport auch immer sagen, so Fairplay, und das ist einfach nicht Fairplay, wenn am Schluss einfach Tickets so überteuert verkauft werden. Und das war eigentlich wirklich so mein Frust auch von der Woche, wenn ich das so abschliessend von dieser Woche anschauen darf.
Flavia, deine Lust, dein Frust?
Ja, wir haben ein schönes Wochenende im Tessin verbringen und da
ist plötzlich der Jüngste, der 9-Jährige, mit seinen Cousinen, die sind auch 9 und 11, und gefunden, wir machen heute Nacht, die machen gar nichts. Und sie wirklich einkaufen, die haben in der Küche gewerkt, ich weiß gar nicht genau, ich will nicht alles wissen, aber am Schluss haben die wirklich ein 3-Gang-Menü uns serviert. Wir waren baff und wirklich begeistert, dass die das hergebracht haben. Und sie waren natürlich auch sehr stolz gewesen. Das zeigt mir so ein bisschen, manchmal müssen wir einfach den Kindern auch ein bisschen mehr zutrauen.
Das war fein gewesen.
Es war fein, es war wirklich fein und auch gesund. Also es hat nicht einfach irgendwie nur ein Wienerli gegeben. Und ja, jetzt muss er halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr helfen, Küche, weil ich weiss, dass es kann.
Und der Frosch?
Ja,
nachher die Küche müssen aufräumen. Und
das haben wir müssen, die hat recht straub ausgesehen, Küche. Aber das ist okay, genau. Nein, ja, der Frust ist, dass ich mitbekommen. Wir haben ja so Transparenzregeln eingeführt, dass man eigentlich wirklich als Stimmbürgerin auch nachvollziehen kann, ob jetzt das, eine Kampagne für oder gegen 10 Millionen Schweiz ist. Wo kommt das Geld her? Wer zahlt hohe Beträge? Und die Transparenzregeln haben wir im Parlament eingeführt. Und jetzt habe ich erfahren, dass es eine SVP-nahe Stiftung gibt, wo jetzt die Regeln umgeht und irgendwie ein Schlupfloch nutzt, dass man eben die Millionenspende nicht nachvollziehen kann und sich vielleicht auch die in die Meinungsbildung einbeziehen. Und das, ja, das frustriert mich. Wir machen Regeln und dann werden sie wieder umgangen. Und das wäre ja eigentlich nicht die Idee von Rübi gewesen.
Weißt du etwas von dieser Stiftung?
Nein, tut mir leid, keine Ahnung.
Gut, also kommen wir zum ersten Thema. Und da sind wir eigentlich auch gerade bei den 10 Millionen Initiative. Es ist ein Thema, das heiss, läuft und polarisiert. In genau einem Monat stimmt die Schweiz über die SVP-Initiativen ab, wo die Wohnbevölkerung bei 10 Millionen deckeln will. Links wie rechts gilt die Abstimmung als wichtigste vom Jahr. Gleichzeitig spaltet die Vorlage das bürgerliche Lager.
Die 10-Millionen-Initiative sorgt auch in der politischen Mitte für Streit. Während praktisch alle grossen Parteien die SVP-Initiativen ablehnen, gibt es vereinzelt Unterstützung aus der bürgerlichen Mitte. Befürworter wollen die Zuwanderung und den Bevölkerungswachstum bremsen. Gegner warnen vor Risiko für den Wohlstand, den Arbeitsmarkt und Beziehungen zu Europa. Eine Initiative mit viel Zündstoff, die auf der Waage steht.
Martin Gandino, seine Partei wirkt wankelmütig. Es gibt Abweichler, Heidi Zgraggen zum Beispiel, aber auch der Innerrhoder Ständerat Daniel Fässler, die ja stimmen gegen die eigene Fraktion. Du hast dich enthalten. Warum?
Ja, wir enthalten genau aus dem Grund. Die zwei erwähnten Ständeräte haben einen Gegenvorschlag eingebracht. Wir haben einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative, weil die Zuwanderung, wie sie heute stattfindet, wird zum Problem. Und das wird auch in breiten Kreisen so angeschaut. Der Gegenvorschlag hat die SP und die FDP nicht wählen, haben entsprechend uns nicht unterstützt, die SVP sowieso nicht, weil sie die Initiative hatten. Wir haben keinen Erfolg gehabt. Und entsprechend habe ich mich enthalten und gesagt, hier gehe ich nicht federführend mit der Fahne voraus und kämpfe gegen Initiativen, wo das Parlament nicht den Willen gehabt hat, einen Gegenvorschlag zu bieten. Ich werde Nein sagen zu dieser Initiative, zähneknirschend, haben sie aus immer klare Haltungen, weil wir keinen Gegenvorschlag gemacht haben. Und das ist meines Erachtens ein Fehler. Ich hoffe, es kommt trotzdem gut, bin aber nicht sicher.
Diana Gutjahr, wie siehst du, ist die Abstimmung eine bürgerliche Zerreissprobe mit vielleicht strategischem Nutzen für die SVP am Schluss?
Also im Grundsatz gesehen ist es einfach so, man müsste vielleicht einmal ein bisschen einen Gang zurückschalten und einmal ein bisschen sachlicher auch die Thematik anschauen, obwohl natürlich klar ist, dass eine Initiative steht im Zentrum, wo darüber abgestimmt wird. Aber es ist so, in der breiten Bevölkerung ist ein grosser Unmut da, dass man in den letzten Jahren nichts gemacht hat gegen die Zuwanderung, gegen die wirklich immer mehr Leute in der Schweiz, die Infrastrukturen, die an den Anschlag kommen. In den Schulen hat man Probleme, in den Spitälern hat man Probleme. Und da habe ich dann schon auch meine Probleme damit, wenn dann bürgerliche Kreise zwar immer sagen, ja, eigentlich sind wir schon dafür, aber die Lösung, die jetzt kommt, die wollen wir nicht. Und das führt natürlich am Schluss irgendwo durch zu einer Zerreissprobe, das kann sein. Aber schlussendlich wird die Bevölkerung an den Urnen Ja oder Nein sagen und nicht der Partei und auch nicht dem Verband, der die Parole fasst. Und ich befürchte, oder beziehungsweise mein Gefühl ist, dass einmal mehr die Verbände relativ weit weg sind von der Bevölkerung und dann einige sehr überrascht werden sie beim Resultat, das am 14. Juni dann vorliegen wird. Weil es ist ein Problem, alle sagen, ja, es ist ein Problem, aber das ist nicht die Lösung dazu. Und da finde ich, das ist einfach nicht richtig, wenn man so Politik betreiben tut.
Die letzte Umfrage zeigt eine Pattsituation. 47 80% sind dafür, gleich viel dagegen. Viele Menschen leben volle Züge, Wohnungsmangel, steigende Kosten. Warum lehnt die SP die Initiative so klar ab, obwohl die Bevölkerung zunehmend skeptisch ist?
Ja, also ich bin auch sehr einverstanden, dass wir die Diskussion sachlich führen müssen. Ich habe den Eindruck, die Stimmung ist recht vergiftet. Und da finde ich es halt auch sehr, sehr wichtig, den Menschen, die den Eindruck haben, den du jetzt beschrieben hast, mit den vollen Zügen oder Boden geht verloren, Energieverbrauch steigt oder die Mieten steigen, dass wir diesen Menschen wirklich überbringen können. Und da hoffe ich halt wirklich auch auf alle Kräfte, dass die Initiativen, wo wir uns einen willkürlichen Bevölkerungsdeckel aufdrücken und auch eine Kontingentbürokratie einführen, wie wir mit der Zuwanderung umgehen, dass das keines von diesen Problemen löst. Und ich glaube, da muss man wirklich auch ehrlich sein, dass man jetzt aus einem Unmut heraus ein Zeichen setzen möchte oder noch irgendeinem nicht ergriffenen Gegenvorschlag nachgerennt. Ich glaube, jetzt muss man quasi wie Ja oder Nein stimmen. Das ist richtig. Aber ich finde, man muss auch wirklich ehrlich sein mit den Leuten. Es wird keines von diesen Problemen lösen. Und man kann sogar auf England schauen, was ist passiert mit dem Brexit. Die Engländer haben gesagt, take back control, wir wollen die Zuwanderung besser steuern. Jetzt kommen mehr Menschen, nicht weniger, und sie kommen von weiter weg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch sehen, andere Länder haben es versucht und es ist gescheitert. Und wir können es in der Schweiz besser. Wir können zum Boden schauen. Wir können wirklich auch Krankenkassenprämien angehen, ohne dass wir einen Sündenbock suchen, der nicht für das verantwortlich ist.
Wenn man die Stimmabsichten anschaut, gemäss der letzten GFS-Umfrage, dann haben die FDP, aber auch die Mitte, ein Problem mit ihrer Basis. Also bei der Mitte lehnt die eigene Wählerschaft die Initiative nur knapp ab. Unterschätzt ihr die Sorgen? Wir haben jetzt die Sorgen gehört, Problem. Unterschätzt ihr die Sorgen der Leute?
Nein, wir unterschätzen sie eben gerade nicht. Darum haben wir ja einen Gegenvorschlag wollen machen. Und wir in die Grenzen auch nicht dem noch.
Die Diskussion ist vorbei.
Die ist vorbei, klar. Aber man muss auch dem Volk klar sagen, wir sind die Einzigen, die sich wollen, eine Lösung noch herkriegen, abgesehen von deren Initiative. Die haben wir jetzt nicht. Und dann müssen auch die Kräfte vor allem vorne ausgehen und die mal zeigen, was denn für Massnahmen machen wollen. Wir könnten Massnahmen treffen, beim Familiennachzug aus Drittstaaten, müssten wir nicht zulassen. Wir müssten auch mal diskutieren über eine Abgabe, Zuwanderungsabgabe. Das sind Themen, die man dann an die Hand nehmen will. Und die Bereitschaft, die hat mit der Partei gehabt. Und darum ist auch unsere Wählerschicht, ein bisschen wie unsere Fraktion auch. Wir wären uns einig gewesen, dass es etwas braucht. Wir haben ja Vorschläge gemacht. Zwei Vorschläge waren auf dem Tisch. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich sage nein, das habe ich gesagt. Aber man muss gleich wissen, wie es so ist zu dem gekommen, dass ein Teil unserer Fraktion halt auch Ja sagt, weil wir gezwungen worden sind, durch die Nichtbereitschaft für eine Kompromissfindung, allen voran von der SP und der FDP, dass wir jetzt vor dieser Situation stehen mit zwei Extremlösungen, mehr oder weniger im Moment nichts machen und einer Initiative, die uns sicher grosse Herausforderungen bereiten wird.
Sind nur ein Kopfschütteln bei dir, Florian?
Ja, weil, oder was ist denn die Schlussfolgerung durch das Zaudern, das ich hier spüre und irgendwie dem Gegenvorschlag, der nicht ergriffen wurde, nachher gerennen? Jetzt haben wir die Initiative und die löst noch eines, Martin. Keines von diesen Problemen. Und du sagst es richtig, wir müssen in Driver's Seat. Und ich meine, du bist auch ein Raumplanungsexperte. Du weißt auch, wie man kann, Massnahmen ergreifen, dass man den Boden kann schützen, dass man die Natur kann schützen. Wir wissen alle, was es braucht für den öffentlichen Verkehr. Da bist du auch Experte. Und da bringt einfach die Initiative mit dem künstlichen Bevölkerungsdeckel bringt keine Lösungen. Und ich finde, das ist gefährlich, wenn man den Leuten jetzt irgendwie so ein bisschen suggeriert, ich könnte mal ein Gefühl ausdrücken und dann wird es dann besser. Es wird nicht besser, es wird nur besser, wenn wir uns im Parlament an die Arbeit machen und uns und nicht blockieren von einer Initiative, die nur Probleme und Unsicherheit bringt.
Diana, eigentlich spielt ja deine Partei gerne mit Angst. Jetzt waren die Gegner von Chaos da, Chaos dort, Chaos, Chaos, Chaos. Der Bundesrat ist jetzt der, eigentlich, der Angst macht. Der Beat Jans sagt, keine Straße, keine Wohnung wird zusätzlich gebaut. Im Gegenteil, die Engpässe würden nur noch grösser, wenn z.B. Baustellen stillstehen.
Also im Grundsatz muss man einfach sehen, der Martin Gandinas hat es angesprochen. Es ist in der Bevölkerung draussen, sind Ängste umeinander. Man hat in den letzten Jahren nur immer darüber geredet, aber gemacht hat man nichts. Wenn man die letzten 20 Jahre anschaut, sind über 2 Millionen Menschen mehr in das Land hineingekommen. Es ist nicht an Qualität hineingekommen, sondern es ist einfach nur eine Quantität, die in die Schweiz hineingekommen ist. Und Am Schluss wird sich das rächen, dass die Leute einfach sagen, wir müssen das Problem jetzt angehen. Und ich glaube, dass die Initiative den Druck erhöhen wird, wenn sie angenommen wird, dass man eben endlich Lösungen bringt, wo die Probleme, die vorhanden sind, die man angehen muss. Und ja, es kann sein, dass dadurch vielleicht wirtschaftlich irgendwo eine gewisse Veränderung wird geben, aber es wird auch eine Veränderung geben, wenn man nichts macht. Also die Ängste, die geschürt werden, also, da sind wir jetzt alle schon lange genug im Politbusiness. Das ist immer so. Es wird mit dem wird geschafft. Und das sind mit den Parolenfassungen, die gemacht werden, mit den Diskussionen, die nachher geführt werden. Aber ich glaube einfach nicht, dass, wenn man jetzt Nein sagt, das Problem sich verändert. Im Gegenteil, es wird noch zu mehr Zuwanderung kommen in der Schweiz. Und dann ist das Problem einfach nur verschoben. Ich habe einen 4-jährigen Sohn. Er wird sonst irgendwann in 20, 30 Jahren mal zu mir sagen, du Mami, du bist doch im Parlament gewesen. Wieso habt ihr das nicht fertiggebracht, dass weniger Leute in die Schweiz hineinkommen und vor allem nur die Leute kommen, die wir brauchen? Aber auf das haben wir keine Antwort. Wenn man Nein sagt, dann wird es einfach so bleiben, wie es ist.
Aber wir haben alle Kinder und machen uns Sorgen um die Zukunft. Du willst eine lebenswerte Welt hinterlassen. Aber du bist auch Unternehmerin. Und du weißt, dass die Wirtschaft Fachkräfte nachfragt. Und wenn wir jetzt das System, das wir haben, ersetzen mit einem mega bürokratischen System mit Kontingent, wo sich die Branchen untereinander müssen bekämpfen müssen, wer überkommt welche Fachkräfte bei einem Mangel, dann muss ich sagen, verstehe ich nicht, wie man das als Wirtschaftsfrau befürworten kann. Und wenn du sagst, es kommt Quantität und nicht Qualität, jede dritte diplomierte Pflegefachfrau, Pflegefachmann in der Schweiz, hat ein ausländisches Diplom. Unser System würde gar nicht funktionieren, Gesundheit ohne die Kräfte. Und das ist Qualität. Das ist für uns Pflegequalität.
Aber die sind alle reingekommen und wir haben gleich einen Fachkräftemangel. Erklär mir das. Das kann doch kein Mensch auf der Straße erklären. Man hat eine unbegrenzte Zuwanderung und man hat gleich den Fachkräftemangel.
Wir haben nicht eine unbegrenzte Zuwanderung. Die Menschen kommen in die Schweiz für eine Arbeitsstelle.
Aber auch hier kann man klar sagen, man kann nicht sagen, es ist nur Quantität gekommen. Es ist Qualität gekommen, aber nicht nur Qualität. Das ist eine Realität, die wir haben. Und die andere Frage ist, wie fest will man wachsen und wie lange kann man das alles noch... Das ist klar, es braucht auch mehr Kapazität auf der Straße und in der Wohnung. Und entsprechend zeigt es auch hier, die Initiative löst das Problem nicht. Aber nichts machen ist auch nicht die Lösung. Und das Parlament muss sich dann wirklich jetzt auch bereit erklären, um etwas zu unternehmen. Weil die Zuwanderung hat in den letzten Jahren viel stärker zugenommen. Wenn wir schauen, seit von 1980 bis 2010, das ist Jahrgang von mir und von meinem Sohn, hat es um 1,5 Millionen die Bevölkerung zugenommen. Seit er auf der Welt ist, in diesen 16 Jahren, hat es um 1,3 Millionen zugenommen. Also es hat viel klarer zugenommen. Und da muss die Politik jetzt Lösungen suchen, Lösungen finden. Die gibt es, wenn man den Willen hat, auch zum etwas zu unternehmen. Und ich hoffe, dass das Parlament nach dieser Abstimmung dass das auch an die Hand genommen wird und dass man noch Glück hat und hoffentlich die Abstimmung gewinnt, auch wenn
zähneknirschend. Also. Nein. Es wird etwas unternommen, klare Ansage, guten Abschluss. Wir kommen zum zweiten Thema. Für Senioren werden jährliche Autofahrtests gefordert.
Seniorinnen und Senioren müssen heute ab 75 all zwei Jahre einen Fahrtauglichkeitstest machen. Nach mehreren schweren Unfällen fordern Experten strengere Kontrollen, praktische Fahrtests und jährliche Untersuchungen ab 80. Befürworten wollen mehr Sicherheit und Gegner warnen vor Altersdiskriminierung und dem Verlust von der Selbstbestimmung.
Braucht es strengere Fahrtests für Senioren?
Ich würde jetzt nicht so weit gehen und gerade wirklich jährliche Fahrtests einführen. Ich glaube, es ist klar, dass einerseits Mobilität und Selbstbestimmung wichtig ist im Alter. Man möchte können, lang gesund sein und auch fahren, sich bewegen, Leute treffen, soziales Leben pflegen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, ältere Menschen sind sehr verletzlich im Verkehr. Also sie gefährden vor allem auch sich selber und sind anfälliger, verletzlicher. Und ich glaube, mit dem System, das wir haben, dass man über 75 eine Kontrolle macht, regelmässig, finde ich richtig. Ich möchte einfach erwarten von den Hausärztinnen und Hausärzten, dass sie wirklich halt die Rolle wahrnehmen und sich getrauen zu sagen, wenn jetzt bei einer Person wirklich vielleicht ja, die Sehkraft so eingeschränkt ist oder die Reaktionsfähigkeit, dass man dort halt eine klare Ansage macht. Das gehört dazu. Vielleicht sollte es auch mehr Angebot geben, dass man vielleicht die Fahrtauglichkeit noch etwas aufrechterhalten kann, dass man auch die Selbsttests machen kann. Und man muss auch daran erinnern, ob ganz viel geben es freiwillig ab, das Ticket, und nehmen die Verantwortung wahr. Und ich würde jetzt eigentlich auch auch ein bisschen davor warnen, dass man das ganze System auf den Kopf stellt. Aber man muss sicher heranschauen. Es ist eine Tatsache, dass dort sicher ein erhöhtes Unfallrisiko besteht und dass wir ja Unfall unbedingt vermeiden wollen.
Und das stützt du so jährliche Tests?
Nein, ja, auch nicht. Also, da bin ich gleicher Meinung wie Flavia. Also, ich finde es richtig, dass man da regelmäßig überprüfen tut. Ich finde es auch richtig, dass man da auch mal angehoben hat von 70 auf 75. Das ist ja auch auf Initiative von einem ehemaligen Kollegen von mir im Parlament. Ist ja da auch lanciert worden. Ich sehe es aber auch so, du hast die Hausärzte angesprochen. Ich sehe es sogar eher so, dass vermutlich wie ein dritter, anderer Arzt das müsste beurteilen. Vielleicht nicht der Hausarzt. Die Befangenheit ist halt doch schon relativ gross. Jemandem sagen, ja, du musst jetzt den Ausweis abgeben, ist natürlich extrem einschneidend, weil du gibst sehr viel von deinem Leben ab. Also man merkt vielleicht selber mal, wenn man mal wegen einem Unfall oder so selber nicht fahren konnte über längere Zeit. Man ist so schnell abhängig von anderen. Also es ist schon ein sehr starker Eingriff. In dieser Diskussion fehlt mir aber ein bisschen auch so die Familie, wo vielleicht da auch mehr müsste halt auch drin genommen werden in die Diskussion. Jetzt reden wir eigentlich nur immer von Prüfungen und von Ärzten und von Stunden. Aber eigentlich die Familie müsste auch mehr mit einbezogen werden in dieser ganzen Diskussion.
Also dass die Familie dann sagt, du sollst nicht mehr fahren, stelle ich mir noch schwieriger vor als langjähriger Hausarzt.
Nein, mir geht's eigentlich mehr darum, nicht, dass man probiert jetzt mit einem weiteren Schritt wie das System auszuweiten, oder dass man, wenn man dann noch weitere bürokratische Hürden noch einbaut, aber eigentlich wie ausblendet. Es gibt übrigens auch noch eine Familie, wo man vielleicht auch müsste mehr mit einbeziehen in der Diskussion, wo Brüder, Schwestern halt das auch mit den Eltern müssen anschauen. Nicht, dass man einfach sagt, so von wegen, ja, der Staat der soll den Tag sozusagen klären. Mir geht es ein bisschen mehr um das.
Was ist deine Meinung?
Ja, ich habe heute den 75. Geburtstag von meinem Vater gefeiert. In so einem Dutch, ob zum Witsch, wo man eigentlich fast nur mit dem Auto herfahren kann. Und er hat morgen gerade den Untersuch beim Hausarzt. Und dann habe ich natürlich auch darüber geredet. Und da sieht man, es ist natürlich auch die Mobilität, die zentral ist, gerade auch im Alter. Und da haben wir ja heute mit diesen Untersuchungen ja nur noch Möglichkeit geeignet und nicht geeignet, oder? Und ich komme vor wie vorher in dieser Zuwanderung schwarz-weiß. Und ich glaube, auch da werden wir müssen dann vielleicht auch die Gedanken machen, inwiefern kann man auch dort eine Einschränkung machen, dass man gewisse auch vom Hausarzt empfiehlt, nicht in der Nacht zu fahren, nicht in der Stadt zu fahren. Es ist auch ein Unterschied, wo man mit dem Auto unterwegs ist. Also mehr auch, dass man Differenziertheit im ganzen System hat. Aber man muss sich schon bewusst sein, was das heisst für die ältere Generation, wenn sie einmal nicht selbstständig können mit dem Auto unterwegs sein. Und ich finde, viel mehr sollte man Kurs auch aufmerksam machen auf die Kurs, die sind. Weil die Leute haben vor 50 Jahren ihre Autoprüfung gemacht. Damals war es auf der Strasse ganz anders wie heute. Aber auf freiwilliger Basis mehr Aufklärung. Wieso nicht einmal so eine Auffrischungsstunde übernehmen und nicht kommen mit Tests und Prüfungen stellen vor? Wenn ich denke, da mit über 75 einer Prüfung müssen zu gehen. Da haben schon viel mit 18, wissen wir alle, wie es Angst haben. Also ich weiss auch noch von meiner Autoprüfung. Also ich glaube, wir müssen schon dort ein bisschen mit Augenmass dahinter, auch wenn die Unfallzahlen ein bisschen gestiegen sind. Aber auch dann, muss man sagen, zwischen 18 und 24 haben wir fast gleich viele Unfälle wie ab 70. Also von dem her, glaube ich, darf man auch nicht so tun, wie wenn alle Seniorinnen und Senioren Gefahr wären für unsere Strasse.
Du hast es vorher gesagt, oder? Autofahren ist für viele ein Lebensgefühl. Freiheit, Mobilität, Selbstbestimmung. Sind denn so strengere Tests nicht eine Altersdiskriminierung? Wenn man jetzt gerade die Unfallzahlen im Vergleich zu Jüngeren anschaut.
Ja, also wenn man es nicht diskriminierend würde einführen, müsste man eigentlich auch für die Jüngeren regelmässige Fahrprüfungen wiederholen. Oder? Weil eigentlich eben, wenn man ganz jung ist, gerade 18 bis 24 und die Älteren, dort hat man wirklich, sieht man sie in den Zahlen. Was mir viel wichtiger dünkt, oder wenn man schaut, es wirklich ein Problem im Alter ist ja wirklich Einsamkeit. Und wenn man auch Alternativen anbieten kann, also viele sind natürlich auch auf einen Anschluss vom öffentlichen Verkehr angewiesen, oder es gibt Fahrdienste, sei es privat oder auch Fahrdienste vom Schweizerischen Roten Kreuz, also dass man auch Alternativen hat, und das gibt es auch, dass man, wenn man eben das Auto selber nicht mehr fahren kann, dass man gleich noch mobil sein kann, Leute treffen und ein soziales Leben pflegen.
Okay. Ich muss ein bisschen aufs Gas drücken. Bei der Zeit, dass wir noch zum letzten Thema kommen. Die Lieferung der Patriot-Flugabwehrsystem verzögert sich weiter und verteuert sich.
Die neuen Patriot-Abwehrraketen für die Schweiz könnten die Stadt gut 2 Milliarden plötzlich doppelt so viel kosten. Gleichzeitig drohen jahrelange Verzögerungen bei der Lieferung. Jetzt steht sogar ein Abbruch vom US-Deal zur Debatte. Ist das ein teures Milliardengrab oder unverzichtbar für die Sicherheit der Schweiz?
Ja, die Frage gerade an dich. Ist es ein teures Milliardengrab oder unverzichtbar für die Sicherheit der Schweiz?
Also grundsätzlich für mich ist wichtig, dass die Sicherheit der Schweiz gewährleistet ist. Die Frage ist immer, zu welchem Preis, oder? Und wie es vor allem nicht hergekommen ist. Und ich bin jetzt da nicht der Sicherheitspolitiker, der jetzt da in der Kommission intensiv mich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Aber ich schaue es auch ein bisschen aus unternehmerischer Sicht an. Ich verstehe nicht, warum dass man ständig über Debakel von irgendwelchen Bereichen diskutieren müssen. Und vor allem auch, warum dass es immer so massive Preisüberschreitungen sind. Ich weiss nicht, hat man denn da zu wenig verhandelt? Oder wieso redet man denn immer davon, dass die Schweiz sich muss irgendwie bewegen muss? Eigentlich hat man ja einen Vertrag abgeschlossen mit den USA, dann müssen sie uns ja eigentlich etwas zurückgeben, wenn sie, also Penale kennen wir in der Wirtschaft. Also ich finde, die Diskussion wird überhaupt nicht geführt und gehört eigentlich auch ins Zentrum hinein. Aber schlussendlich, ich kann nicht beurteilen, ist jetzt das richtig oder ist das falsch. Aber ich glaube einfach, wir müssen schauen, dass man es nicht überhastet, jetzt gesagt, Abbruch total wieder auf Feld Eindruck, wie schlussendlich weißt, mit diesen Geldern passiert oder passiert mit den Geldern, die bereits investiert worden sind. Also es hat sehr viele Fragezeichen, um jetzt einfach gerade den Stecker zu ziehen, wäre ich jetzt sehr zurückhaltend.
Ist es ein Debakel?
Nein, es ist nicht ein Debakel, es ist einfach ein Problem, das wir haben. Und das Problem, das wir haben, ist, man hat die Verträge mit der US-Regierung abgemacht, weil die US-Regierung macht es für ihre Rüstungsunternehmungen. Die US-Regierung kommt und sagt, wir brauchen mehr für die Ukraine. Wir müssen noch mal 4-5 Jahre warten. Jetzt sind sie gekommen und gesagt, wir brauchen für den Irankrieg. Haben wir sehr viel gebraucht. Jetzt müssen wir für unsere eigenen Bestände schauen. Schweiz, ihr müsst wieder warten. Und das ist das Problem, mit wem wir verhandeln in den USA, dass es für die US-Regierung ist. Sie haben die Waffenindustrie. Entsprechend haben sie die Macht in den Händen. Und der Bundesrat Martin Pfister hat ja auch gesagt, wir klären jetzt ab mit anderen Ländern, wie das aussieht. Bis Ende Mai haben die Unternehmen aus Europa, Asien, um die Offerten einzureichen. Und anschliessend wird man eine Angebeurteilung machen. Man hat mit der US-Regierung noch mal verhandelt, man hat Optionen gekriegt. Jetzt wartet man auf die anderen Offerten und dann muss man entscheiden. Das Problem ist, dass ein Teil ja schon gezahlt worden ist. Mhm. Entsprechend ist es sehr schwierig, weil die Nachfrage ist riesig und die Schweiz ist ein kleiner Fisch im Ozean.
Aber es kommt einem einfach verdächtig vor, oder? Beim F-35 ist es auch teurer geworden, vertraut die Schweiz den USA zu fest.
Also wenn das kein Debakel ist, dann weiss ich nicht, was ein Debakel ist. Das ist jetzt die x-te Beschaffung, sei es jetzt ein Luftabwehrsystem oder ein Kampfflugzeug oder Drohnen in Israel. Es ist ja nicht nur Amerika, wo wir Milliarden verlochen, ohne dass wir irgendetwas geliefert bekommen und dann sowieso auch nicht in Time. Also ich finde, es braucht dringend einen Marschhalt, weil wir offensichtlich den Falschen vertraut haben und wir wahrscheinlich müssen grundsätzlich überlegen, was brauchen wir. Das ist mir nämlich immer noch nicht ganz klar, was brauchen wir genau. Es ist wichtig, dass wir es bei unseren europäischen Partnern beschaffen und bestellen, wenn wir etwas brauchen. Und das Dritte ist, jetzt kommt man ja, man will noch mal 30 Milliarden mehr, einfach für die Armee. Und wenn die Armee und die Sicherheitspolitik nicht in der Lage ist, Beschaffungen zu machen für den Preis, den man abmacht, sondern nicht 2,3 Milliarden, das Doppelte, wir reden von 4 Milliarden, und man so mit Steuergeldern umgeht, dann braucht es dringend einen Marschhalt. Und ich hoffe, dass der Martin Pfister, der zuständige Bundesrat, den Mut auch hat, mal zu sagen, wir brauchen einen Marschhalt. Wir können nicht einfach so Steuergelder verpuffen. Und wir reden von Milliarden, wir reden nicht von Millionen.
Beim F-35 ist ja genau der gleiche Verhandlungspartner, ja. Die US-Regierung. Und natürlich, die US-Regierung hat jetzt eine immense Nachfrage. Und sie spielen in einem gewissen Sinn halt auch mit all denen, die bestellen.
Das sie haben sich auch jetzt auch beim F-35-Konto bedient, by the way, oder?
Mhm. Genau. Es ist ja nicht nur das Problem, das wir in der Schweiz haben. Aber wir haben ja selber nicht wirklich eine Industrie. Entsprechend sind wir total abhängig. Und jetzt werden wir sehen, und ich bin dann gespannt, was da für Offerten denn jetzt reinkommen, wo wir jetzt bestellt hat, in Israel, in Asien und in Europa, in zwei Ländern, was da Ende Mai auf dem Tisch liegt. Und irgendwann müssen wir einfach sagen, wenn wir überhaupt noch in die Sicherheit investieren oder nicht. Auf alle Fälle die Lieferfristen sind enorm, weil wir es zum Teil auch verpasst haben, weil wir der Armee genug Mittel zur Verfügung gestellt haben. Und wenn wir jetzt uns jetzt auch nicht einigen können, wie eine Zusatzfinanzierung zustande kommt, dann werden wir noch vieles uns nicht leisten können, was für unsere Sicherheit und für die Verteidigungsfähigkeit von unserem Land eminent wichtig wäre.
Wir können uns keine weitere Diskussion leisten. Wir sind am Ende der Sendung. Diana Gutjahr, Martin Gandinas, Flavia Wasserfall. Danke vielmals für die Diskussion. Morgen im Tag täglich geht es um die Änderung vom Zivildienstgesetz. Ich danke Ihnen zuhause fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Sonntagabend.